Hallo und herzlich willkommen bei Raum und Stimme. Und heute seid ihr hier bei unserer ersten Folge und wir haben auch ein sehr schönes Einstiegsthema, wie ich finde. Schwarz-weiß was, wie rede ich respektvoll mit Menschen, wie bezeichnet man respektvoll Menschen in diesem Kontext von Antirassismus. Sprache ist sehr im Wandel, deswegen nehmen wir auch jetzt direkt am Anfang ein paar Begriffe erstmal auseinander und gucken uns die auch genauer an. Und es ist nicht nur für den Umgang von weißen Personen mit nicht weißen Personen wichtig, diesen respektvollen Umgang zu finden, sondern ich finde auch, so zum Beispiel in meiner Schulzeit gab es sehr wenig Gelegenheit, irgendwie Begrifflichkeiten auszuhandeln und das Richtige für einen zu finden. Und mit ganz viel habe ich mich auch einfach sehr unwohl gefühlt und konnte das nicht begründen, warum dieser Begriff mir nicht gefällt und warum ich irgendwie was anderes brauche. Und diese Gelegenheiten, bei denen man das vielleicht hätte diskutieren können, wurden dann auch viel mit so Ablehnung von Political Correctness irgendwie unterbunden. Dabei ist es ganz, ganz wichtig für die eigene Positionierung und ich habe mich erst in den letzten Jahren dann richtig damit beschäftigt. Und dann steigen wir vielleicht auch direkt ein. Ein Begriff, den auch bestimmt jeder schon mal gehört hat, ist schwarz.
Ich finde, diese Begriffe werden uns immer halt gegeben, beziehungsweise wir bekommen diese Begriffe und wissen auch selber teilweise gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und nehmen das selber einfach für uns an und sagen, okay, dann bin ich halt schwarz. Oder das, was uns quasi dann immer gesagt wird, das nehmen wir an. Und ich finde, das sollten wir in Frage stellen, das tun wir auch in dieser Folge. Und wir nehmen einige Begriffe, die wir uns ausgedacht haben, auseinander.
Also die Begriffe haben natürlich nicht wir uns ausgedacht. Die Begriffe haben wir aus den Diskursen herausgezogen sozusagen. Und schwarz ist eben ein wichtiger Begriff, weil es eine Selbstbezeichnung ist. Das ist ganz wichtig zu sagen. In diesen Prozessen von Benennung gibt es einfach verschiedene Gruppen sozusagen, die Begriffe festgelegt haben. Und es hatte eigentlich immer eine Machtdynamik, wenn zum Beispiel Weiße Nicht-Weiße bezeichnet haben, dann hatte das oft mit Macht zu tun und mit Degradierung. Und Schwarz ist eben in den 80er Jahren in einem Prozess der Selbstbezeichnung und der Findung eines Begriffs entstanden oder wurde dazu festgelegt. In dieser Zeit ist zum Beispiel auch die Initiative für schwarze Menschen in Deutschland, der ISD, oder auch ADEFRA, schwarze Frauen in Deutschland, entstanden und die haben maßgeblich diesen Begriff mitgeprägt. Schwarz wird dabei groß geschrieben, das ist auch wichtig, weil es eben nicht darum geht, irgendwie die Hautfarbe jetzt ganz genau zu beschreiben oder irgendwie im Farbspektrum, wie man sich eine Wandfarbe aussucht im Baumarkt, etwas wirklich Optisches zu beschreiben, sondern es geht dabei um eine gesellschaftspolitische Position, die einem zugeschrieben wird und mit der man irgendwie auch umgehen muss. Trotzdem ist der Begriff auch umstritten, weil er natürlich auch eine sehr exkludierende Wirkung hat und auch immer bei Begrifflichkeiten das Problem ist, dass sie nicht so wahnsinnig genau sind. Es sind immer auch politische Begriffe, also man verfolgt ja bestimmte Zwecke damit. Ein anderer Begriff, der in den letzten Jahren auch entstanden ist und mit dem sich auch viel mehr Menschen identifizieren können noch, ist auch BPOC oder auch BIPOC wird es auch oft genannt, ist die Abkürzung für Black and Indigenous People of Color. Ich zum Beispiel kann mich mit dem Begriff auch ein bisschen mehr noch identifizieren als schwarz, wobei ich schwarz für mich sozusagen auch annehme und es auch einfach ein Begriff ist, mit dem ich aufgewachsen bin und der mir daher sehr geläufig ist, während BPOC erst so relativ, also im jugendlichen Alter irgendwann da drauf gestoßen bin. Wie war es bei dir?
Also bei mir war das eher das Schwarz. Und so ein Wort wie dunkelhäutig, womit ich mich immer quasi identifiziert habe, aber nie wirklich damit auseinandergesetzt habe und gesagt habe, okay, das ist jetzt ein Begriff, wo ich jetzt sage, boah, das trifft mich jetzt, das zeigt halt, wer ich bin. Und damit hatte ich halt auch immer irgendwie ein Problem, auch dass teilweise Freunde die Begrifflichkeiten benutzt haben und ich selber die dann nicht akzeptiert habe und dachte, okay, was passt denn jetzt wirklich zu mir, was bin ich halt? Und ich finde damit kommt halt immer so eine Identitätsfrage. Also man fragt sich dann genau, wer ist man oder wer bin ich? Weil wenn man, also die Bezeichnung hat man für andere schon immer durch die Namen. Wenn ich jemanden treffe, sage ich ja direkt seinen Namen, so zum Beispiel Uwe. Bei mir hatte ich immer das Gefühl, dass das teilweise immer durch die Hautfarbe kam. Also es war immer sehr deutlich und klar, dass meine Hautfarbe immer der Hauptgrund war. Also immer die Hauptbenennung war, wo Leute mich immer benannt haben.
Das finde ich auch interessant, weil dunkelhäutig ist ja auch das Problem, weswegen es auch abgelehnt wird. Erstens, weil es genau eine solche Fremdbezeichnung ist, wie ich eben ja auch schon beschrieben habe. Und zum anderen, weil es ja das Gegenüber sozusagen, das Gegenteil von dunkelhäutig nicht so richtig in unserem Sprachgebrauch gibt. Klar kann man es umdrehen, man könnte so sagen hellhäutig, aber ganz ehrlich, das habe ich noch nie jemandem sagen hören. Und was man dann eher so als Gegensatz benutzt wird, ist immer Hautfarben. Das fand ich immer ganz schlimm, so auch in der Schulzeit, wenn dann Leute irgendwie ihre Stifte halt hatten und es gab dann halt, keine Ahnung, braun und beige und sonst was, aber es gab auch Hautfarben. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber Hautfarben waren niemals meine Hautfarbe oder es war auch eigentlich nicht genau deren Hautfarbe, aber es wurde einfach mit diesem Weißsein gleichgesetzt, was meistens natürlich unbenannt blieb.
Genau.
Es wurde einfach als normal gesetzt. Und das ist dann zum Beispiel auch mit dunkelhäutig das Problem. Ähnlich auch bei farbig oder bunt. Das habe ich auch oft gehört. Finde ich ganz furchtbar. Ich finde, es klingt auch immer einfach so nach bunter Hund. Man wird halt so wirklich hervorgehoben als irgendwie was Herausstechendes. Und ja, während die weiße Hautfarbe irgendwie als normal wiedergesetzt wird.
Also würde man das gar nicht bezeichnen. Also das ist, es wird, also hatte ich immer das Gefühl, immer direkt nur der Name irgendwie gesagt, jetzt bei Weiß meine ich so, da wurde halt nie wirklich so die Hautfarbe benannt, sondern immer nur die Namen. Damit hatte ich irgendwie so immer ein Problem. Viele sagen ja auch irgendwie zum Beispiel bei Afrodeutsch, dass sie sich damit halt gar nicht, dass sie sich gar nicht damit identifizieren können. Wobei ich das auch halt auf der einen Seite voll verstehen kann, so weil man setzt einfach das Wort Afro und dann Deutsch dahinter. Und dann ist man halt quasi das, was einen schon wieder jemand anders gesagt hat, weil Afro benutzt man dann immer so in einem bestimmten Kontext, immer wenn es immer um schwarze Menschen geht. Ich finde das immer schwierig und man kann ja immer quasi die Person ja einfach, so wie ich das immer so sage, so benennen bei dem Namen einfach. So, du bist Silvia, dann bist du halt Silvia. Ich sage jetzt nicht Silvia, du bist jetzt die schwarze Silvia.
Aber du lehnst Begriffe, also so diese Bezeichnungen eigentlich komplett ab, du lehnst Labels ab.
Genau, deswegen, also ich sage lieber ja, ich bin Carlos, nämlich Carlos und so, ich bin nicht der schwarze Carlos. Wenn jemand mich, also wenn ich eine bestimmte Gruppe von Menschen kenne und ich da ankomme und bei denen da irgendwie dann weg bin und die Leute sagen dann, ja, ey, kennst du diesen schwarzen Carlos? Also so, ist halt, finde ich halt schwierig, so diese Bezeichnung zu finden, obwohl jeder von uns ja bei der Geburt ja einen Namen bekommt. Und ich finde halt, man sollte die Menschen oder die Personen halt immer bei dem Namen nennen.
Für mich zum Beispiel war, als ich den Begriff Afrodeutsch entdeckt habe, für mich das eigentlich revolutionär. Ich fand es total toll. Ich habe mich auch einfach schon immer ganz viel mit Sprache beschäftigt. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, eine Bezeichnung zu haben, mich irgendwie mit Begriffen positionieren zu können. Und bei Afrodeutsch, du hast jetzt gerade so gesagt, dann hat schon wieder jemand anders einen Begriff gegeben. Das ist natürlich nicht im Prozess der Wortentwicklung sozusagen gemeint, denn Afrodeutsch ist auch eine Selbstbezeichnung, ist auch in den 80ern parallel zu Schwarz aus einem Aushandlungsprozess hervorgegangen. Ein Ergebnis dieses Aushandlungsprozesses ist auch das Buch Farbe bekennen. Das ist herausgegeben von Katharina Oguntoye, Maya Yim und Dagmar Schulz und ist, glaube ich, auch im letzten Jahr oder dieses Jahr nochmal in einer Neuauflage auch beim Orlando Verlag erschienen. Das ist wirklich sehr lesenswert und stellt die Perspektiven von afrodeutschen Frauen und dieser afrodeutschen Community, die ab dann auch eben unter diesem Namen lief, vor. Ist auch in Zusammenarbeit mit Audre Lorde erschienen. Ich finde so gut an dem Begriff Afrodeutsch, weswegen ich mich damit so identifizieren kann, ist, dass er betont, dass Deutschsein und Schwarzsein sich nicht ausschließt, weil mir ganz oft so gespiegelt wurde, wenn ich mich dann als schwarz bezeichnet habe, dass es dann ja im Widerspruch steht oder dass ich irgendwie ja nur eins sein kann. So, wenn ich hier aufgewachsen bin, dann bin ich ja eigentlich weiß. So wurde mir auch irgendwie oft so entweder genauso gesagt oder irgendwie geschildert. Oder auch durch die Frage, die mittlerweile auch so, glaube ich, bei jedem Mal auf dem Schirm sein sollte, wo kommst du eigentlich her? Vollkommen nervig. Durch sowas wird einem immer wieder vermittelt, dass sich Deutschsein und Schwarzsein ausschließt und dass Deutschsein Weißsein bedeutet, aber das stimmt halt nicht. Und das hat sehr gut deutlich gemacht, dieser Begriff, auch in dem Kontext, in dem er entstanden ist, aber auch wenn man ihn heute benutzt, dass schwarze Menschen einfach zu Deutschland dazugehören und es die einfach schon ewig hier gab. So, das ist eigentlich ein abstruser Gedanke, dass man Deutschsein mit Weißsein gleichsetzt.
Ja, wobei ich dann auch immer finde, eine gute Frage so, was ist Deutsch? Also was zeichnet sich Deutschsein ab? Weil ich bin halt nicht in Deutschland geboren und bin halt hauptsächlich nur mit weißen Menschen aufgewachsen. Und da finde ich das halt irgendwie spannend zu fragen, okay, was macht Deutschsein oder was macht Deutschsein aus? So, dass man sagt, okay, jetzt grenze ich Leute ab, die sagen, die sind jetzt nicht deutsch, weil die nicht deutsch aussehen. Das kann man, also es ist halt schwierig zu sagen, ja, durch die Hautfarbe, dass da jemand halt nicht deutsch ist. So. Ich weiß nicht, diese typischen Sachen, so, die man sagt, das ist Deutsche, zum Beispiel Schützenfest oder so, wo man einfach immer dabei war.
Schwieriges Thema.
So. Und keine Ahnung, einfach Traditionen generell, also wo man sich da auch wohlfühlt in den Sachen, wo man mit Deutsch verbunden sein zu tun hat. So. Und ich finde, das hat halt und fängt auch gar nicht bei der Hautfarbe an. Also unabhängig mal davon, ob man jetzt Wurzeln hat oder nicht, so Deutschland hat ja ganz viel einfach damit zu tun, wie man sich selbst sieht und wie man halt quasi diese Kultur, die man hat, so mit sich trägt und jedes Mal einfach das erlebt auch, beziehungsweise einfach lebt.
Um auch nochmal kurz vielleicht einen Background zu geben zu dem Begriff BPOC, dem finde ich nämlich auch so gut, dass er im Prinzip sich viel weniger an Grenzen, wie du es auch gerade zu Deutsch beschrieben hast, irgendwie festmacht, sondern eben auf die Erfahrungswelten der Menschen abstellt. Man führt es so zurück auf den Begriff Gens de couleur libre, also einen französischen Begriff, der aus französischen Kolonien kommt und der bezeichnete damals freie schwarze Menschen, also häufig ehemalige versklavte Menschen. Und er wurde besonders dann in den 60ern sehr populär durch Martin Luther King Jr., der den Begriff America's Citizen of Color auch in der sehr berühmten Rede I Have a Dream benutzt hat und wurde danach auch von der Black Power Bewegung zum Beispiel benutzt, aber auch vor allen Dingen von ganz vielen Bewegungen, die eben nicht nur schwarz waren, sondern auch irgendwie asiatisch oder Indigene in Amerika. Und darin sieht man, dass er eben sehr inklusiv ist. Also er konzentriert sich eher auf die Gemeinsamkeiten von Menschen mit Rassismuserfahrungen.
Was bei dem Begriff BPOC oder POC generell, was ich gut finde daran ist, dass einfach diese Bezeichnung, die es eigentlich schon länger gibt, aber populär wurde das eher eigentlich in den USA gemacht. Und ich finde halt in Deutschland sollte das auch gang und gäbe sein, dass halt nicht weiße Menschen diesen Begriff öfters benutzen, dass es in Deutschland einfach gang und gäbe wird, weil diese Bezeichnung ja auch von People of Color generell schon selber, also quasi, die haben das selber erfunden, sag ich mal so, und dass es im deutschen Sprachgebrauch einfach normal sein sollte oder werden sollte, dass man diesen Begriff für schwarze Menschen halt benutzt.
Gerade weil er auch so offen ist, oder? Also das sehe ich auch so. Ich finde es auch immer gut, wenn es eben so ein Begriff ist, der sich über viele Gruppen irgendwie erstreckt und mit dem sich sehr viele Menschen identifizieren können. Das gibt einem ja auch eine gewisse politische Macht. Also man kann sich dann unter einem Begriff irgendwie treffen und sich für diese gemeinsamen Interessen, die da auch zu finden sind, einsetzen.
Ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, oder beziehungsweise du hast das vorhin gesagt, dass Sprache ja sich im Wandel befindet und gerade weil die Sprache gerade im Wandel ist, sollten wir mit der Sprache halt so mitgehen, dass man halt genau in den Teilen, wo Leute sich da selber bezeichnen oder Menschen sich selber bezeichnen und sagen, okay, der Begriff ist für mich in Ordnung, sollte man da auch mitgehen und diese Begriffe ja auch anfangen zu benutzen, weil so können wir uns in der Mitte treffen und da finden wir dann ja auch Verständnis oder Einverständnis, gemeinsam Rassismus ja auch irgendwo zu bekämpfen.
Ein Begriff, den ich auch sehr spannend finde, ist afrikanische Diaspora. Und das ist auch was ich glaube ich so in meiner Jugend nie gehört habe.
Nein, also.
Und in meiner Jugend, das klingt jetzt recht voll alt. Und es ist auch eigentlich eine sehr junge Entwicklung. Also da sieht man eben auch sehr gut, dass Sprache im Wandel ist, weil den Begriff Diaspora habe ich in der Schule eigentlich nur kennengelernt in Bezug auf jüdische Menschen, die vertrieben worden sind und dann ein Leben in erzwungenen Exil geführt haben. Dazu gibt es tatsächlich auch einen konkreten hebräischen Begriff, Galut. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Ich habe den bisher immer nur gelesen gesehen. Ich habe den bisher immer nur gelesen. An dem Begriff Diaspora ist so interessant, dass es sich wirklich nicht auf nationale Grenzen bezieht. Also es bezieht sich auf transnationale Gemeinschaften, die aber trotzdem gemeinsame Identität haben durch gewisse Elemente. Und ich finde es gut, dass es so einen Raum lässt für kulturelle Zwischenformen. Also zum Beispiel, wenn eben eine Person ausgewandert ist und dann Kinder woanders bekommt. Und diese Nachfahren haben ja eine gewisse Verbindung zu der Kultur, aber sind eben nicht in diesem Ursprungsland der Eltern aufgewachsen, sondern haben dann verschiedene Überschneidungen, irgendwie ihre Wurzeln, ihre Kontexte, ihre Lebensrealitäten, sind davon geprägt, aber sie sind nicht eins zu eins diese Kultur. Und deswegen lässt es irgendwie sehr viel Platz für Flexibilität, und das finde ich sehr gut, und auch für die Zukunftsvisionen, die sich daraus ergeben können.
Und ich finde, das hat auch, also dieser Begriff hat auch sehr wenig mit irgendwie Macht zu tun, sondern eher vielmehr so mit Identität.
Ja, das stimmt voll. Und es setzt eben nicht irgendwie bei Hautfarbe an. Das finde ich halt auch oft irritierend. Ich zum Beispiel bin ja auch eher Light Skin. Also das ist ja auch eine Unterscheidung, die es nochmal gibt. Light Skin, Dark Skin, um auch deutlich zu machen, dass es innerhalb auch von rassistischen Systemen und rassistischer Wahrnehmung bestimmte Privilegien gibt, die man auch als Mensch mit hellerer Haut nochmal hat, weil man anders wahrgenommen wird und anders eingeordnet wird. Genau, dazu gibt es das Stichwort Colorism, falls man sich da mehr mit beschäftigen will. Können wir auch eine ganze Folge wahrscheinlich zu machen.
Ja, stimmt.
Und das finde ich bei Diaspora, stellt eben nicht darauf ab. Ein anderer Begriff, der in dem Kontext auch oft benutzt wird, ist dann so halbschwarz. Oder seltener noch halbweiß. Und das hat mich auch immer total gestört. Also das fand ich wirklich ganz schlimm, weil es ist so, okay, ich bin halb und halb, ich bin nichts ganz. Eigentlich ist es schon beleidigend. Also jemandem sozusagen, er ist eine Hälfte.
Also ich weiß nicht, manchmal finde ich das so lustig, wenn Leute sagen, ich bin jetzt halb Franzose, halb Afrikaner, halb Deutsch. Also das ist halt immer ganz lustig, aber so ist halt trotzdem so, was genau ist man? Also weil viele oder sind darauf stolz, halt, dass sie diese Vielfältigkeit auch haben und sich damit identifizieren können. Aber ich finde es halt immer ganz schwierig, weil, wie du gerade schon gesagt hast, dass es dieses Halbe, also sagt so ein bisschen, also du bist ja nichts Ganzes. So. Vor allem halb weiß habe ich irgendwie noch nie gehört. So.
Genau, das finde ich auch super schwierig. Meistens wird dann so gesagt, ja, du bist halb schwarz. Da kommt oft so ein Bild hervor, als wäre irgendwie so ein Tropfen Öl ins Wasser gekommen. Ja, es ist wirklich so. Das fand ich immer ganz schlimm, wenn man dann so sagt, ja, du bist ja nicht richtig weiß. Das ist halt oft so ein Mixer nochmal aus meiner, oder durch meine Position, dass ich eben einen weißen und einen schwarzen Elternteil habe. Genau, halb weiß habe ich viel, viel seltener gehört. Einen anderen Begriff, den es ja dann auch oft gibt, ist Mischling oder Mulatte, Mulattin.
Ja, das ist ganz schlimm.
Ganz schlimm.
Das ist richtig schlimm.
Also für alle, die den Begriff Mulatte vielleicht nicht kennen, das kommt vom lateinischen Mulu und heißt eigentlich so Maultier oder Maulesel. Und ja, bei Mischlingen ist die gleiche Problematik, dass es eigentlich ein Begriff aus der Biologie ist, um Tiere zu beschreiben und um die Mischung aus Tierrassen zu beschreiben, wo wir schon, da gehen schon alle Alarmglocken an. Ne? Bei Menschen gibt es keine Rassen. Das heißt, es ist schon eine Übertragung, die einfach nur mit einem super rassistischen System eigentlich funktioniert, also mit einem rassistischen Denksystem. Es ist einfach nicht übertragbar. Plus, es ist ein Maulesel ist eine Kreuzung aus einem Pferd und einem Esel, das sich nicht fortpflanzen kann. Also auch einfach kein, ja, eine furchtbare Symbolik. Ne? Also das sagt man nicht zu einem Menschen, aber das habe ich auch sehr, sehr oft gehört. Ja, aber vor allen Dingen dieser biologistische Ansatz, dass man da irgendwie Tierrassen mit Menschengruppen vergleicht, ist natürlich schon so im Ansatz scheiße.
Ja, man geht ja, mit dem Begriff ist ja, man geht ja da voll nicht achtsam mit um. Also vor allem so Mischling, man benutzt das einfach so, das übertragt das einfach auf den Menschen so. Also ich finde ich irgendwie ganz, ganz schwierig, so Menschen so bezeichnen zu wollen.
Dann haben wir auch noch einen Begriff, über den wir noch gar nicht geredet haben, was eigentlich der älteste Begriff für schwarze Menschen in Deutschland ist, nämlich Moor. Schwierig. Hat auch eine ganz schwierige Wortbedeutung, nämlich. Also man ist sich da, glaube ich, so was ich so gelesen habe, nicht so ganz einig, aus welcher Sprache es konkret kommt. Also es könnte vom lateinischen Maurus kommen, was dann wieder mit schwarz gleichzusetzen ist. Es gibt ja auch die griechische Bedeutung von Moros, so dumm und einfältig, gottlos, was schon ein schwieriger Hintergrund ist. Und dann ist es einfach ganz, also es ist auch eine Fremdbezeichnung. Das heißt, von daher auch einfach abzulehnen, es ist ganz stark an Stereotypisierung geknüpft und an den Kolonialismus, was man dann auch an sowas sieht, wie das ist, zum Beispiel den Sarotti-Moor, ich weiß nicht, kennst du das?
Ja, noch von den Schokolade.
Genau, von der Schokolade. Okay. Das ist ein ganz furchtbares, super stereotypes Bild mit einem kolonialen Bild von schwarzen Menschen eben ist. Oder auch zum Beispiel Berlin Postkolonial, ein Verein, setzt sich mit ganz vielen anderen Vereinen auch zum Beispiel gegen Umbenennung, für die Umbenennung von Straßen ein. Und in Berlin gibt es ja zum Beispiel auch ganz viele Straßen, die noch nach Kolonialherren benannt sind. Und eben auch sowas wie die Mohrenstraße.
Ja, und nochmal darauf zurückzukommen mit der Sarotti-Schokolade und auch gleich mit den Begriffen halt, dass die Hautfarbe auch immer so mit bestimmten Genussmitteln halt verglichen werden. So, weil erstens wird halt so ein schwarzer Mensch halt dargestellt und dann so voll mit so einem roten Mund, das wird auch ganz oft gemacht. Da sieht man, glaube ich, auch so eine Art Gartenzwerge gibt es auch ganz oft. Wie da so ein Musiker so mit so einem langen Instrument da steht und ein komplett schwarzes Gesicht so. Und das ist bei der Sarotti-Schokolade auch so ähnlich, so dass halt quasi so Moor quasi gleichgestellt wird mit dieser schwarzen Hautfarbe.
Ja, ist eine Art Karikatur von schwarzen Menschen, die genau, dann auch genau. Ganz stark an kolonialistische Bilder
und,
anknüpfen.
Genau, genau. Und das führt halt, dass es halt schon sehr, sehr weit zurückliegt, diese Bezeichnung, auch genau diese Art und Weise, wie schwarze Menschen quasi dargestellt werden. Und deswegen finde ich das halt schwierig, weil wenn man den Hintergrund davon halt nicht kennt, dann kann man ja auch dafür kein Bewusstsein haben, dass es falsch ist. Also vor allem diese Moor-Schokolade auch, also mit den Sarotti so, dass das halt nicht funktioniert, finde ich.
Und du hast jetzt gerade den Vergleich mit Genussmitteln angesprochen, finde ich auch ganz spannend, das habe ich auch so oft gehört. Ich glaube, manchmal wollen Leute damit auch umgehen, vielleicht eine politische Begrifflichkeit zu benutzen und sagen stattdessen sowas wie Farbe wie Karamell oder wie so Schokobabys, das hört man auch ganz oft, finde ich. Oder so eine Haut wie Milchkaffee. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Erstens, weil da eben wie du gerade beschrieben hast, bei den diesen maskottchenartigen Darstellungen es eben eine krasse Objektifizierung ist und da bei Genussmitteln eben auch wirklich dann so ein Konsumgedanke dabei mitschwingt. Also als wäre man irgendwie für jemand anderen da, damit der so von einem zehren kann. Das schwingt aber alles für mich mit, weil es auch oft in Situationen natürlich ist, in denen man dann auch irgendwie krass exotisiert wird oder fetischisiert wird. Deswegen lehne ich das auch komplett ab. Es gibt natürlich auch Situationen, in denen das sozusagen unbedacht gesagt wird. Das will ich jetzt gar nicht damit sagen, dass jede dieser Situationen irgendwie dramatisch objektifizierend ist. Aber in diesem Begriff schwingt das alles mit. Und ich kenne jetzt persönlich auch nicht wirklich schwarze Menschen, die das für sich selber benutzen. Also ich würde das nicht als Selbstbezeichnung einordnen, sich irgendwie mit was zu essen zu vergleichen.
Ich weiß nicht, mit den Begriffen irgendwie zum Beispiel Karamell oder so. Also wenn man ein bisschen jünger ist und noch nicht bewusst irgendwie mit Begrifflichkeiten umgeht, so, keine Ahnung, da war man, also ich weiß nicht, persönlich fand das irgendwie mit Karamell, das ist ja irgendwie lecker, schmeckt und so, konnte ich mich also jetzt nicht direkt identifizieren, sondern fand das dann immer okay. Fand ich aber ein besserer Vergleich, als wenn man sagen würde, dass ich irgendwie schwarz bin oder so. Weil damit, also war bei mir, kam dann immer so ein Ruck, so schwarz, okay, aber irgendwie so mit Karamellschokolade verglichen zu werden, also nicht, dass ich das positiv finde, aber war für mich so irgendwie so ein bisschen...
Das hat nicht diese politischen Vibe.
Genau, so ein bisschen mehr eine Erleichterung dann, so in der Art, aber trotzdem war es irgendwie komisch, weil da war irgendwie ja die Schokolade und dann hat man diese Farbe und dann hast du die, weil wenn man, also jetzt mal andersrum gedacht, so weiße Schokolade sagt man ja irgendwie so nicht zu irgendjemand oder man vergleicht ja die Hautfarbe ja nicht mit irgendjemand anderes, also mit der Schokolade, mit dem Genussmittel generell so.
Ja, also ich kenne selten jemanden, der irgendwie sagt, oh, aus der eine Hautfarbe wie Marshmallows oder so. Es ist auch wieder ein Ding, dass Exotisierung eben immer nur sich auf Menschen im globalen Süden bezieht. Ja. Und also man könnte Exotisierung ja theoretisch vom Konzept her auf alle möglichen Gruppen beziehen, aber es passiert nicht. Es passiert immer nur gegenüber Menschen, die man eben im globalen Süden verortet. Dazu gibt es übrigens auch ganz spannende Folgen von Kanakische Welle einmal zu Fetischisierung und auch von Mais Podcast, ein ganz neuer Podcast, zur Rolle von Rassismus in romantischen Beziehungen, wo sie mit einer Gästin da auch über die eigenen Erfahrungen aus einer asiatisch-deutschen Perspektive berichtet. Und ein Begriff, den man in dem Kontext, glaube ich, auch auf jeden Fall noch ansprechen muss, leider, ist das N-Wort. Momentan gibt es auch wieder sehr, sehr viele Demos gegen das N-Wort, weil es letztes Jahr, ich glaube im Dezember gab es die Gerichtsentscheidung, da ging es um einen AfD-Politiker in Mecklenburg-Vorpommern, der wiederholt das N-Wort benutzt hat und dann einen Ordnungsruf des Landtagspräsidiums bekommen hat. Und daraufhin ist er vor Gericht gezogen und das Landesverfassungsgericht hat festgestellt, dass, also hat ihm Recht gegeben und dass, obwohl Worte schon verboten werden können, also Leute fürchten da natürlich um die freie Meinungsäußerung, allerdings ist es natürlich ein sehr beleidigender Begriff. Und Worte können auch im Rahmen der Meinungsäußerungsfreiheit verboten werden, wenn es in jedem denkbaren Kontext ausschließlich der Provokation oder der Herabwürdigung anderer dient. Da ist natürlich die Frage, wenn man das also als Leitsatz hat, wieso diese Menschen das N-Wort anders eingeordnet haben. N-Wort ist absolut eine Fremdbezeichnung und für viele Menschen auch sehr triggernd.
Und ich finde, das ist vor allem so schwierig und nicht nur Reproduktion von Rassismus generell und dann auf so einer hohen Instanz, dass so ein Politiker von der AfD, der die sowieso schon so oder so polarisieren und dann das Wort halt benutzen und Menschen, die das halt sehen, die das verfolgen. Und ich weiß nicht, man weiß ja, woher das Wort kommt, man weiß ja, dass das verletzend ist und man benutzt das trotzdem so. Das ist halt, ich finde das so schwierig und das geht absolut gar nicht.
Viele Leute führen dann auch immer an, dass es im Hip-Hop viel benutzt wird. Ich finde, es ist auch nochmal was anderes. Es ist auch immer eher mit einer englischen Aussprache und hat vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten eine andere Sprachentwicklung auch erlebt. In den USA gibt es eine große afroamerikanische Community, die innerhalb ihrer Community dieses Wort entwickelt hat. Da gibt es auch in den USA natürlich unterschiedliche Meinungen zu, aber es gab zumindest die Räume, finde ich, in denen ein Reclaiming, also ein Zurückaneignen eines diffamierenden Begriffs möglich ist. Und ich finde, diese Räume haben wir in Deutschland nicht. Also so, wenn ich diesen Begriff gehört habe, dann war das meistens von Weißen in Räumen, in denen nur weiße Menschen waren. Und dann sollte ich mich irgendwie damit zufrieden geben, dass die das ja nicht böse meinen oder sowas. Aber es gab nicht irgendeinen Prozess davon, dass mit anderen Schwarzen, mit anderen Afrodeutschen ich diesen Begriff irgendwie rückerobert hätte, wie so die Idee vom Reclaiming ist. Und ich glaube, das kann hier gar nicht passieren. Ich finde, das muss man immer ganz stark trennen. Also Ich zum Beispiel persönlich lehne das auch komplett ab. Ich mag auch das nicht, dass es im Hip-Hop so stark vertreten ist. Und ich sage das auch nicht. Also ich habe auch jetzt nur die Abkürzung jeweils benutzt, weil ich den Begriff als unheimlich triggernd empfinde.
Genau, du hast jetzt gerade schon den Begriff von Reclaiming gesagt. Und ja, also viele Rapper, also vor allem US-amerikanische Rapper, haben den Begriff ja echt, also wirklich benutzt oder haben versucht, halt das, was ihnen sowieso schon die ganze Zeit entgegengeworfen wird, dass sie es sind, in Anführungsstrichen, wollten die einfach umwandeln. Wobei ich das dann natürlich auch schwierig finde, wenn man den Begriff halt dann nimmt, der eh schon verletzend ist, aber da wurde halt die Aussprache geändert und man hat halt versucht, ja daraus halt was Positives zu machen. Aber das ist ja genauso auf deren eigenen Art in der Community damit halt umzugehen.
Inwiefern wird die Aussprache geändert?
Also von also N-I-G-G-E-R, das ist ja die Beleidigung, und dann hat man versucht halt so N-I-G-G und dann A.
Okay.
Genau.
Okay, dann haben wir jetzt eine halbe Stunde hier einen wilden Ritt durch ganz viele Begrifflichkeiten gehabt. Und das waren auch irgendwie noch nicht alle. Also wir hätten jetzt noch andere Begriffe, über die man irgendwie auch sprechen könnte. Und sie waren damit bestimmt auch nicht ganz vollständig. Also falls ihr noch andere Begriffe habt, zu denen ihr vielleicht entweder Fragen habt oder die ihr als Selbstbezeichnungen benutzt, wenn ihr auch POC seid, dann schreibt uns gerne über Mail, raumundstimme@googlemail.com, oder schreibt uns auch auf Instagram. Schickt uns gerne auch Sprachnachrichten auf Instagram.